Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt Sie heute Carsten Huck. Während draußen die Temperaturen durchaus sommerlich sind, wollen wir uns vorübergehend in luftige, kühlere Regionen begeben. Mit dem Roman Der unendliche Gipfel des Niederländers Twan Heymans. Danach wird es wieder heiß. Im Kampf gegen die Emanzipation der Frauen. Ja, Sie haben richtig gehört, gegen die Emanzipation der Frauen. Ebenfalls ein Niederländer, Abraham de Swaan, hat dazu ein Sachbuch vorgelegt. Und dann wird es wieder lauschig. Wir begleiten zwei Bottropper Buchhändlerinnen beim Hausbesuch bei Eva auf der Terrasse. Zuerst aber ins Gebirg. Mythen über das Bergsteigen gibt es viele. Twan Heymans, bekannt durch seinen dramatischen Bestseller Irrfahrt, beschreibt in seinem neuen Roman Der unendliche Gipfel die kalten Realitäten am Berg und die Sucht nach der nächsten Herausforderung. Bergsteigen ist nämlich für seinen Protagonisten Walter Welzenbach zum Lebenselixier geworden. Im vergangenen Jahr erhielt Heymans für seine Geschichte um eine Existenz am Abgrund zwischen Perfektionismus und Sucht den Buchhandelspreis der Niederlande. Den Roman gibt es nun auf Deutsch. Christoph Formweg hat ihn gelesen.
Alle wichtigen Berge der Welt, vom Matterhorn bis zu Mount Everest, hat der Niederländer Walter Welzenbach innerhalb von 30 Jahren bestiegen. Er selbst bezeichnet sich als Fanatiker. Der Mythos von der Euphorie auf dem Gipfel trifft auf ihn aber nicht zu.
Ich bin auf dem Gipfel angekommen und hier ist nichts. So war es schon immer. Und erst jetzt wird es mir klar. Den ganzen Weg nach oben habe ich nichts anderes im Kopf, wochenlang. Und jetzt bin ich da, hier, allein, unversehrt, pünktlich laut meines eigenen Fahrplans und blicke ins Leere. Hier oben zu sein hat keine Bedeutung. Das zu begreifen, ist das Schwierigste.
Der einzige Trost nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Auch auf ihn muss Welzenbach jedoch von nun an verzichten. Der 8.188 Meter hohe Himalaya-Gipfel, auf dem er zu Beginn des Romans steht, soll der letzte sein. Sein Körper macht die Tortur nicht mehr mit. Wie aber soll er seine Klettersucht kompensieren? Mit dem Schreiben einer Autobiografie? Oder mit weiteren Büchern über Bergsteigerlegenden. Und ganz nebenbei schwebt noch eine andere Frage mit. Wird der gealterte Bergsteiger heil ins Tal zurückkommen? Laut Unfallstatistik ist der Abstieg weit gefährlicher als der Aufstieg. Mit Rückblenden in Welzenbachs nahe und ferne Vergangenheit gibt Twan Heymans seinem Roman Der unendliche Gipfel von Anfang an eine nervöse Dynamik, die zum Seelenzustand seines Helden passt. Im Vordergrund stehen die Erinnerungen an die symbiotischen Jahre mit seinem Bergsteigerfreund und Lehrer Lenny.
An dem Tag, als ich Lenny begegnete, wusste ich nichts übers Klettern. Dass dieser Tag sich so besonders anfühlte, weil ich damals meine Bestimmung fand, das verstand ich da noch nicht. Es war nichts Rationales, ich traf da keine Entscheidung. Vielleicht ging es nur um mein Bedürfnis, etwas Eigenes zu haben. Etwas, was mich definierte und vom Rest abhob.
Auf seinem letzten Gipfel sieht Welzenbach Lenny aus dem Augenwinkel. Doch ist der bei dem anschließend erzählten Aufstieg gar nicht dabei. Gehört Lenny zu den Halluzinationen, die in 8000 Metern Höhe normal sind? Und wenn ja, warum? Ist er ums Leben gekommen? Twan Heymans versteht es, die Spannung unterschwellig immer weiter zu steigern. Das erlaubt ihm, nahezu schwerelos Fakten einzubauen, die den altbekannten Klischees vom Bergsteigen zuwiderlaufen. So, wenn er die Wahrnehmungsverzerrungen und Emotionsverluste in extremer Höhe beschreibt. Zugleich erzählt Welzenbach, der auf einem Berg in China steht, von dem in den vergangenen Wochen erlebten Alltag. Die Basislager, in denen sich die Bergsteigergruppen akklimatisieren, haben sich im Laufe der Jahre in durchorganisierte Touristenattraktionen verwandelt.
Unser Viertel war neongelb. Wir schliefen in Kuppelzelten, die abends wie Edelsteine aufleuchteten. Das Duschwasser wurde in schwarzen Plastiksäcken an Aluständern von der Sonne erwärmt. Aber die Russen von Easy Tracking Services benutzten schon Boiler. So brachten wir die Zivilisation etappenweise den Berg hoch.
Die Sherpas helfen nicht nur beim Aufstieg der Gruppen. Sie bringen auch regelmäßig den Müll und die Fäkalien zurück ins Tal, gegebenenfalls auch die Leichen. alles im Dienste eines reibungslosen, sauberen Business.
In dieser Umgebung wird das Leben ärmer, während unsere Zuschauer, unsere Bewunderer, die Leute, die Monk auf Instagram und YouTube folgen, denken, dass unser Leben reicher wird, dass wir, die Alpinisten, in den Bergen wachsen, dass ein Aufenthalt in unmenschlicher Höhe jemanden menschlicher macht. Dabei ist es genau umgekehrt.
Monk, der ständig filmende Influencer, hat sich Welzenbach beim Aufstieg aufgedrängt. Aus der Abneigung zu Beginn scheint sich eine Freundschaft zu entwickeln, als sie, die illegalen Solokletterer ohne Sauerstoff, 4 Tage bei Sturm in einem Zelt festsitzen. Taugt Monk vielleicht als Lenny-Ersatz? Wie viel Homoerotik ist im Spiel? Vieles deutet Twan Heymans nur an. Nicht nur die komplexe Struktur seines mitreißenden Romans Der unendliche Gipfel überzeugt, auch seine knappe, prägnante, mal sinnlich aufgeladene, mal raue Prosa. Er öffnet Leserinnen und Lesern die Tür zu einer anderen, mal faszinierenden, mal abstoßenden Welt, ohne Beschönigung, ohne Romantisierung.
Schuld und Unschuld gibt es nicht da oben. Menschen brechen unvermittelt in Tränen aus, durchlaufen Metamorphosen, die Köpfe aus Gummi. Jeder da tut Buße. Wie? Das lässt sich später nicht mehr rekonstruieren, weil das Gehirn aussetzt und schrumpft.
Das Kaleidoskop von Welzenbachs Eindrücken wird durch Zitate aus der autobiografischen Bergsteigerliteratur bereichert. Von Walter Bonatti bis zu Reinhold Messner. Twan Heymans sucht dabei immer die sprechenden Bilder. Etwa wenn sein perfektionistischer Erzähler vor dem Aufstieg sein Material vor sich ausbreitet und kontrolliert. Das macht seinen Roman, hervorragend übersetzt von Ruth Löbner, so bestechend. Hinzu kommen die ungewöhnlichen Reflexionen über die großen existenziellen Fragen. Über Freiheit und Tod, Angst und Altern, Einsamkeit und Schuld. Denn die animalischen Gesetze der extremen Höhe liegen Welzenbach, diesem streitbaren, egomanischen Geist, viel mehr als die der Ebene.
Christoph Vormweg war das über Twan Heymans Der unendliche Gipfel. Aus dem Niederländischen von Ruth Löbner, Mayrisch Verlag, 352 Seiten, kosten 24 Euro. Spüren Sie es auch? Ein Gespenst geht um in Europa und nicht nur hier. Die männliche Dominanz schwindet, die Frauen sind auf dem Vormarsch. Wirklich? Der niederländische Sozialwissenschaftler Abrandes Waan prophezeit in seinem neuen Buch den weltweiten Siegeszug der Frauen, deren größter Feind aber ist, mehr denn je, der gekränkte Mann. Abrandes Waan, 1942 in Amsterdam geboren, war bis 2007 Professor für Soziologie und Sozialwissenschaften an der Universität seiner Heimatstadt. Er lehrte zudem in Paris und New York. Für seine Essays zu Kultur und Gesellschaft erhielt der Wissenschaftler den niederländischen Staatspreis für Literatur. Des Waans Buch »Gegen die Frauen, der weltweite Kampf gegen die Emanzipation« erschien 2019 in den Niederlanden und nun mit geringfügiger Aktualisierung auf Deutsch. Angela Gutzeit.
Folgt man Abrandes Waans Argumentation in seinem Buch »Gegen die Frauen«, so ist das Patriarchat weltweit in seine Endphase getreten.
Nach tausenden von Jahren steht das allgemeinmenschliche Muster der männlichen Vorherrschaft fast überall auf der Welt vor dem Zusammenbruch.
Abgesehen davon, dass wir nicht erfahren, was Des Waan mit allgemeinmenschlichem Muster der männlichen Vorherrschaft meint, steht die eben zitierte Behauptung in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Titel des Buches, wie aber auch nach wie vor deutlich zur Realität. Aber zunächst, wie begründet der emeritierte Sozialwissenschaftler seine These? Nach einem ausgedehnten ersten Kapitel über all die Gewalttaten, die Frauen insbesondere im asiatischen und arabischen Raum angetan wurden und immer noch werden, vom Ehrenmord über die gezielte Abtreibung von weiblichen Föten bis zu Gesichtsverätzungen, widmet sich der Autor im zweiten Kapitel der, wie er schreibt, atemberaubenden Aufholjagd von Mädchen bei der Bildung.
Auch die reaktionärsten und patriarchalischsten Regime haben früher oder später die Schulbildung für Mädchen eingeführt.
Oder?
Die bislang dominierende Präferenz für Söhne verschob sich hier und da sogar zu einer leichten Bevorzugung von Töchtern.
Früher oder später, hier und da, immer mehr Eltern, die meisten Menschen, diese ungenaue Sprache, die das gesamte Buch durchzieht, korrespondiert mit diffusen Halbwahrheiten, mit denen der Autor operiert. Einerseits hat er recht. Der Global Gender Gap Report von 2022 bescheinigt den Frauen mittlerweile weltweit ein nahezu gleiches Bildungsniveau wie den Männern. Der Report sagt aber gleichzeitig, und das vernachlässigt Deswan in seinem Buch, dass durch die sich verschärfenden Krisen in der Welt das Risiko eines allgemeinen Rückgangs der Geschlechterparität zunehme. Es werde wohl noch weitere 132 Jahre dauern, bis die globale Geschlechterkluft geschlossen werde. Wie auch immer der Bericht des Weltwirtschaftsforums auf diese 132 Jahre kommt, er zielt damit zu Recht auf die zunehmenden Gefahren durch Kriege, Bürgerkriege, Klimakatastrophen, Fluchtbewegungen, Pandemien. Das alles spielt Patriarchen und Autokraten in die Hände, beziehungsweise verfestigt oder reanimiert patriarchalische Strukturen. Das geht auch an westlichen Demokratien nicht unbedingt spurlos vorbei, wie die Jahre der Pandemie gezeigt haben. Deswegen ist die folgende Einschätzung des Swans im Eingangskapitel seines Buches blumiger Unsinn.
Die patriarchalische Gesellschaft erscheint aus Sicht des Westens eigenartig und weit weg, wie aus längst vergangenen Zeiten. Doch völlig wesensfremd und unbekannt kommt uns dieses Patriarchat auch wiederum nicht vor. Es ist vage erkennbar geblieben, als ob in einem absurden Scherz oder einem chaotischen Traum etwas anklänge, das man irgendwann einmal gekannt oder erfahren haben muss.
Mit Verlaub, männliche Gewalt gegen Frauen, Übergriffigkeit im Arbeitsalltag, ungleiche Bezahlung und Machtverteilung, Abtreibungsverbote in den USA, diese Relikte patriarchaler Herrschaftsausübung, die Deswan ja selbst anspricht, muten betroffenen Frauen wohl keineswegs an wie absurde Scherze. Um nicht ungerecht zu sein, Abraham Deswan, Sohn einer engagierten Feministin, meint es mit der Ablehnung der männlichen Vorherrschaft ernst. Auch sind seine Ausführungen im dritten und letzten Teil des Buches interessant. Hier lenkt er das Augenmerk auf den bedrohlichen Anstieg politischer Extremismen in der Welt. Die Ursache für den Anstieg sieht er unter anderem im gemeinsamen Bestreben von Dschihadisten, religiösen Fundamentalisten und Rechtsextremen, ihre Definitionsmacht über den weiblichen Körper zu verteidigen. Aber statt immer und immer wieder die verletzte Mannesehre, die tiefe Kränkung der durch die aufstrebenden Frauen degradierten Männer, besonders in islamischen Ländern, zu betonen, hätte man sich von diesem Buch einen aktuelleren Zugriff gewünscht. Wie ist zum Beispiel das Spannungsverhältnis zwischen reaktionär-religiösen Regimen und jungen, aufstrebenden Bildungseliten mit gut ausgebildeten Frauen im Iran oder in der Türkei zu sehen? Welchen Einfluss haben da die westlichen MeToo-Kampagnen? Oder wie nutzen rechtsextreme Bewegungen und Parteien globale Krisen für ihre frauenfeindliche Agenda? Ich bin kein Allwissender, schreibt der 81-jährige Sozialwissenschaftler in seiner Schlussbetrachtung. Das muss ja auch nicht sein. Nur sind in seinem Buch vertiefende Erkenntnisse zum behaupteten Siegeszug der Frauen und zum Abwehrkampf ihrer Gegenspieler einfach zu dünn gesät.
Angela Gutzeit war das. Sie stellte das Buch von Abraham Deswan vor, Gegen die Frauen, der weltweite Kampf gegen die Emanzipation. Im niederländischen Original übrigens ist der Titel Der weltweite Kampf der Rechten und Dschihadisten gegen die Emanzipation. Das ist in der deutschen Übersetzung offensichtlich weggefallen. Aus dem Niederländischen übersetzt wurde das Buch von Bärbel Jänicke, Wallstein Verlag, 256 Seiten, kosten 25 Euro. Rund 2,5 Millionen Buchtitel sind in Deutschland lieferbar. Pro Jahr kommen mehr als 70.000 Neuerscheinungen hinzu. Wer aus was für Gründen auch immer den Weg in die nächste Buchhandlung scheut, Amazon nicht unterstützt, aber trotzdem Bücher kaufen möchte, kann sich freuen. Die beiden Buchhändlerinnen Karen Hecher und Kirsten Wegerhoff arbeiten in verschiedenen Filialen der Buchhandlung Humboldt im Ruhrgebiet. Zurzeit aber schieben sie regelmäßig Extraschichten nach Ladenschluss, und zwar direkt bei der Kundschaft zu Hause. Home Stories heißt das Konzept und erinnert ein bisschen an die guten alten Tupper-Partys. Aber statt Rührschüssel mit Peng-Effekt wird packende Literatur geboten. Cornelia Wegerhoff war einen Abend lang mit dabei.
Einmal durch den Vorgarten und an der Treppe abstellen. Karen Hecher und Kirsten Wegerhoff stehen mit 7 Bücherkisten vor einem Einfamilienhaus in Gladbeck.
So, alles klar, dann.
Hinter der Haustür schnelle Schritte. Die Buchhändlerinnen werden bereits sehnsüchtig erwartet.
Da sind sie!
Ja!
Da sind sie!
Gastgeberin Eva Wingertz begrüßt die beiden mit Umarmung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Humboldt nach Ladenschluss zu ihr nach Hause kommen. Home Stories heißt dieser Service, bei dem Karin Hecher und Kirsten Wegerhoff in privater Runde Neuerscheinungen vorstellen und bei Interesse auch gleich verkaufen. Der Esstisch der Familie Wingertz wird gerade schon zur Auslage.
Das ist ein Büchertisch, weil die Menschen können ja nicht mehr leben ohne die Bücher, die wir heute Abend vorstellen. Aus dem Grunde könnt ihr die dann sofort hier kaufen. Wir haben aber auch immer noch ein bisschen Zugaben dabei. Bei Eva gibt es immer Kochbücher.
Ja, immer.
Und noch ein paar Schlitzerkrimis.
Ja, aber die Schlitzerfrau ist nicht da.
Eva Wingertz spricht von ihrer 80-jährigen Mutter, die heute nicht da ist, aber blutrünstige Krimis liebt.
Ja, die richtig fiesen.
Bei ihrer Tochter trudeln nach und nach 10 Freundinnen ein.
Hallo.
Ja, also wir machen das 2-mal im Jahr, einmal im Sommer auf der Terrasse. Das heißt auch bei Eva auf der Terrasse. Und wir machen es im Winter bei Eva vor dem Kamin, wobei der Kamin tatsächlich ein Fernsehkamin ist. Wir lieben alle Bücher und wir lieben es auch darüber zu diskutieren und noch ein bisschen darüber zu reden. Und das macht total Spaß. Das ist so meine Veranstaltung, die ich einfach liebe.
Das Wetter spielt heute Abend auch mit. Die Luft im Garten ist lau, der Cocktail schon kaltgestellt.
Danke, liebe Eva, dass du uns wieder so
ja,
schön
genau.
Die beiden Buchhändlerinnen reichen kleine Geschenktütchen und Bücherlisten, auf denen sich die Frauen gleich Notizen machen können.
Und jetzt haben alle was zu trinken, alle haben geschnabbelt, sich Hallo gesagt, dann fangen wir einfach an. Erstes Buch.
Jetzt wird es ganz leise in Gladbeck auf der Terrasse.
René Rosen, Cosmopolitan. Die Zeit der Frauen. Also, wir sind 1965 in New York. Und es geht um die Zeitschrift Cosmopolitan tatsächlich. Die Auflagezahlen sind runtergegangen, sie wollten nicht sterben lassen und haben dann was ganz Verrücktes gemacht. Sie haben sich nämlich überlegt, diese Frauenzeitschrift könnte doch mal mit dem Chefredakteurenposten mit einer Frau besetzt werden. Der Irrsinn, oder?
Mit Humor und gut recherchierten Hintergrundinformationen taucht Kirsten Wegerhoff in die Story ein, umreißt packend den Plot, beschreibt anschaulich die Charaktere. Und ganz genauso macht es ihre jüngere Kollegin Karin Hecher. Im Wechsel stellen die beiden Romane, Krimis, Thriller vor, von Bestseller-Autoren wie T.C. Boyle und Sebastian Fizek und auch aus bislang unbekannter Feder.
22 Bahn von Caroline Wahl und ich muss unbedingt erwähnen, das ist ihr Debüt und das müsst ihr beim Lesen unbedingt im Kopf behalten, weil das ist sprachlich so hervorragend. Das hat mich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich geflasht.
Schnell ist klar, hier sitzen zwei Frauen, die ihren Job und Bücher lieben.
Es geht letztendlich um Leidenschaft, ums Brennen, dass es ein Buch ist, wo man halt einfach von überzeugt ist, dass es die Leute anspricht, was zum Klingen bringt.
Wir haben den Vorteil bei diesen Home Stories, dass die Leute uns einfach ihre Zeit schenken. Das ist im Laden häufig nicht so. Ich brauche noch ganz schnell was, ich brauche eine Besorgung. Aber dass sich jemand Zeit nimmt und zuhört, das hat man eigentlich sehr, sehr selten. Genau das ist das ja, was die Leute hier in diesen Runden besonders interessiert. Die wollen ja meine Begeisterung für dieses Buch erleben. Und das ist natürlich schön.
Karin Hecher ist erst im 2. Jahr mit auf Tour. Und auch Kirsten Wegerhoff, Leiterin der Humboldt-Filiale in Kirchhellen, hat die Idee schon übernommen.
2007 hat mein damaliger Chef das gemacht, dass er eben in Büchereien gegangen ist und die Bücher da vorgestellt hat. Und dann kam halt irgendwer und sagte, kommen Sie denn auch mal zu mir nach Hause.
Gesagt, getan. Inzwischen sind die Nachfolgerinnen 2-mal im Jahr im Ruhrgebiet auf Tour. Bei der Auswahl des literarischen Genres richten sie sich ganz nach den Vorlieben der Kundschaft.
Total unterschiedlich. Wir haben jetzt gerade eine Veranstaltung gehabt, bei der wir nur Krimis vorgestellt haben.
Ausgerechnet ein Pärchenabend im benachbarten Bottrop. 12 Bücher werden jeweils präsentiert plus Zugabe. In Gladbeck ist das heute der Roman »Die Tage in der Buchhandlung Morisaki« von dem japanischen Autor Satoshi Yagisawa.
Das nimmst du, wenn es fertig ist, in den Arm, weil es halt einfach total schön ist. Und damit sind wir durch.
Darauf noch ein Gläschen. Dann geht es am Büchertisch in der Küche zum geschäftlichen Teil des Abends über.
18 sind's da.
Es muss zwar nicht, aber es kann gekauft werden. Bücherfan Martina sagt, bisher habe sie das nie bereut.
Ich habe bis jetzt noch kein einziges Buch an die Seite gelegt, was ich mir an einem solchen Abend mitgenommen habe.
Das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.